Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk heute. Wir haben zwei Gäste hier, besprechen die Popkultur-Themen dieser Woche oder Themen, die diese Woche auch untergegangen sind. Und heute sind mit dabei die Filmkuratorin und Kulturjournalistin Jenny Zülker und die Comiczeichnerin, Comedian und Journalistin Ingrid Wenzel. Hi, ihr zwei.
Hallo.
Hi.
Die beiden haben Themen mitgebracht. Jenny, du willst über Geschlechterrollen von Robotern in Star-Wars-Filmen sprechen.
Genau, und Roboterinnen.
Und Roboterinnen, genau. Ja. Und du, Ingrid, willst über KI-Hunger von großen Tech-Firmen sprechen. Ich habe so das Gefühl, das sind zwei Themen rund um KI und Roboter und über Menschen, die sich darüber aufregen, oder?
Ja, aber die Aufregung geht, glaube ich, in verschiedene Richtungen, glaube ich, werden wir gleich noch herausfinden. Also meine Aufregung kommt auf jeden Fall daher, dass große Tech-Firmen nicht unsere Fotos klauen sollten, um daraus angebliche Kunst zu machen. Und ja, und dass es Möglichkeiten gibt, sich dagegen zu wehren.
Mhm. Aber KI ist natürlich janusköpfig. Letztens habe ich gelesen, dass KI auch für keine Intelligenz stehen sollte eigentlich.
Ja, genau, da steht es auf jeden Fall auch. Und bei dir geht es auch ums Aufregen, Jenny, würdest du sagen?
Ja, Leute regen sich auf, dass die neuen Star-Wars-Serien, die jetzt ja bei Disney angesiedelt sind, angeblich viel zu vielfältig sind. Und eine Aufregung, die ich schwer nachvollziehe, aber wir reden ja gleich drüber.
Ja, das schauen wir uns nämlich gleich genauer an. Wir haben hier Zeit zum ausführlichen Nachdenken und Besprechen, was die Zukunft angeht, sowohl von KI, von Science Fiction, von unserer echten Zukunft. Das machen wir gleich hier im Popkultur-Wochentalk. Schön, dass Sie zu Hause auch mit dabei sind. Ja, die einen feiern es, den anderen wird's dann schon zu viel. Die neue Star-Wars-Serie, The Acolyte, die hat so viele weibliche Hauptfiguren wie nur sehr selten in der Star-Wars-Welt.
Stellt euch der Vergangenheit. Mein Schicksal wird nicht von einer anonymen Kraft für dich entschieden. Wenn du an dem Faden ziehen willst, dann mach es und verändere alles.
Ja, verändere alles. So klingt der Trailer zu Acolyte, eine Serie, über die relativ viel gesprochen und geschrieben worden ist in dieser Woche, auch über die Vielfalt des Casts und eben diese weiblichen Hauptdarsteller. Wobei die Figuren ja eigentlich ja eh vor allem Roboter sind und Aliens und eigentlich ja weder ein Geschlecht bräuchten noch Hautfarbe. Was das also bedeutet, Vielfalt in der Science-Fiction-Welt und ob vielleicht KI-gespielte Figuren die Lösung wären. Jenny, du hast dieses Thema mitgebracht. Vielleicht kannst du das mal erzählen, weil du hast dir das ja auch angeschaut. Also das sind Figuren, die sozusagen, die als weiblich gelesen werden. Dabei sind es ja eigentlich Aliens und Roboter. Inwiefern sind das denn klare Geschlechterrollen, die da zu sehen sind?
Ja, genau. Ich meine, alle Geschichten, die auch in Science Fiction erzählt werden, basieren natürlich auf unserem System, unserem dualen oder von den meisten Leuten als dual empfundenen System von Geschlechter, von zwei Geschlechtern, mehr oder weniger. Und natürlich sind auch die Geschichten selber angelegt an unseren eigenen alten Narrativen. Da sind ja fast immer Western-Geschichten, gerade die Weltraum, ne? Also gerade Star Wars ist ja ein Western-Epos, wissen wir ja, so ein Weltraum-Western. Und auch diese neuen Serien übernehmen das natürlich. Klar, theoretisch sind das alles Aliens, weil sie halt alle auf anderen Planeten leben, also Aliens oder Roboter. Aber natürlich haben sogar die Roboter männliche oder weibliche Stimmen und auch dementsprechende Eigenschaften. Also es ist Quatsch zu sagen, das spielt überhaupt keine Rolle, weil wir wollen uns ja irgendwie auch wiederfinden und orientieren. Und bei dieser neuen Serie von Leslie Headland, das ist auch nicht so häufig, das passiert in letzter Zeit erst, dass Frauen als Showrunner für solche Serien für Star Wars eingesetzt werden. George Lucas hat das ja wie gesagt an Disney verkauft vor ein paar Jahren und da hat sich wirklich viel geändert. Da spielt Amanda Stenberg eine Doppelrolle als Protagonistenrolle. Und das ist auch schön, weil sie spielt sich und ihre Zwillingsschwester, also eine Frau und ihre Zwillingsschwester. Und dieses ein bisschen gut und böse und überhaupt diese Zwillingsgeschichte, dieses Doppelgänger-Motiv, das gefällt mir sowieso ganz gut. Also die beiden denken voneinander, das kann ich schon erzählen, ohne allzu viel zu verraten, weil das kommt gleich am Anfang. Sie denken immer jeweilig, dass die andere tot ist und die eine ist halt böse und bringt die Jedis um. Und die andere ist ja dann auf der Spur zusammen mit ihrem alten Master Jedi. Das Ganze hat ja immer sehr viel so japanische Reminiszenzen, also an irgendwie japanische Kultur und diese ganze Samurai-Geschichte und so. Und das ist schön. Also die Figuren sind toll und interessant und das ist eine schwarze Hauptdarstellerin und die das irgendwie großartig macht. Und deswegen diesen Vorwurf, dass irgendwas zu vielfältig sei und nicht mehr im Star-Warschen Sinne, ist natürlich unfassbarer Blödsinn, weil darum geht's ja bei diesem Darstellen von neuen Figuren und so. Ja, man muss so vielfältig sein wie nur möglich.
Ja. George Lucas hat ja auch darauf reagiert und das fand ich spannend. Er hat gesagt, es ging schon immer bei Star Wars eigentlich nur um Vielfalt. Es ging um große Wesen und grüne Wesen und pelzige Wesen. Kann man das wirklich so sagen?
Also bei ihm, das kann man genau nicht sagen, also wenn man sich seine Star Wars Produkte anguckt, weil das sind die, stammen ja ganz klar noch aus dieser Zeit. Also damals war Prinzessin Leia wirklich die einzige weibliche Figur auf weiter Flur und wir haben sie kennengelernt als im Bikini irgendwie in der Bar sitzend so ungefähr. Ja, also die hat, also das ging natürlich, Carrie Fisher hat sich da auch mal drüber aufgeregt, die Schauspielerin hat auch immer gesagt, sie fand das total nervig, da immer so dieses Love Interest mit diesen beiden oder mit diesen mehreren tollen Männern da zu sein, die irgendwie ganz viel machen dürfen. Und am Ende, klar, sie ist natürlich eine wichtige Figur, aber das rührt schon noch aus einer ganz, ganz stereotypen Zeit her, diese George Lucas Grundgeschichten. Und das ist bei den ersten 6 Filmen tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen ein Problem. Da wurden dann so sukzessive, wurden das ein bisschen interessantere Frauenfiguren, aber im Großen und Ganzen sind das immer noch weiße Männer, die und weiße, nicht weiße nicht, aber männlich gelesene Chewbacca als Wookie, ne, also auch Außerirdische, die männlich gelesen werden, die durch die Welt fliegen. Nicht, dass mich das jetzt extrem ärgert, aber hätte zumindest zugeben können, finde ich, George Lucas, dass sich das jetzt geändert hat und dass es eine gute Sache ist. Ja.
Das hat er ja schon gesagt. Er hat es ja dann verteidigt auf jeden Fall, aber ja genau, tat so, als wäre das auch sein Werk sozusagen. Mhm. Ingrid, wenn wir das mal so, also Star Wars oder allgemein Science Fiction, wenn man sich das mal so genauer anguckt, hast du auch das Gefühl, dass diese Roboter und so, die eigentlich gar kein Geschlecht brauchen und keine Hautfarben, dass die so oft dann trotzdem diese menschlichen Geschlechterrollen sozusagen zugeschrieben werden?
Also ich habe gerade mal überlegt, ich bin selber ich kenne mich mit Science Fiction wenig aus und ich habe auch Star Wars, ehrlich gesagt, irgendwann einfach mir mal angeschaut, damit mich Menschen nicht mehr fragen können, was, du kennst Star Wars nicht? Also das ist mein Background, so viel dazu. Aber was Roboterdesign angeht, also auch im Anwendungsdesign, also im Sinne von Putzroboter oder auch diese Alexa mit Roboter, mit dem man wirklich sprechen kann, da stecken ja die Designer schon ganz viel Ideen rein. Also es hatte den Grund, warum Alexa am Anfang eine weibliche Stimme hatte, ne? Oder warum man auch Hilfsroboter menschlich gestaltet, damit wir, wie du ja schon sagtest, Jenny, dass wir ein Identifikationspotenzial haben.
Die Leute, die das machen, sind eben auch biased. Ich habe gestern irgendwie bei so einem Panel darüber gesprochen oder von einer Expertin mir erklären lassen, wie biased KI zum Beispiel auch ist. Also das ist alles, was wir uns ausdenken, egal in welcher Form, stammt ja aus unseren Köpfen, aus unserer Tradition. Also natürlich ist das auch biased. Man muss sich das bewusst machen, wenn man das macht und das dann eben ganz dementsprechend auch anders machen, wenn man irgendeine größere Vielfalt möchte.
Das ist aber, ich finde das eine spannende Frage, weil man könnte ja auch jetzt auf Science Fiction bezogen sagen, einerseits macht es natürlich total Sinn, sich auch in unserer Realität und Gegenwart zu orientieren, weil die wollen wir ja auch irgendwie reflektieren in so einer Science-Fiction-Geschichte. Und gleichzeitig könnte man ja sagen, aber da haben wir doch gerade die Möglichkeit, jetzt mal ganz anders zu denken.
Es wird
und
jetzt
vielleicht
ja auch
Vision.
Gemacht.
Genau, das war jetzt meine Frage. Hat sich da viel getan in den letzten Jahren
also,
in der Science-Fiction?
Also ich bin jetzt mal wieder, um bei Star Wars zu bleiben, obwohl ich auch, also ich bin prinzipiell schon Science-Fiction-Fan. Ich liebe den Eskapismus in solchen Geschichten. Also ich finde, je weiter das weg ist, desto mehr kann man flüchten. Das finde ich gut. Das ist ja ein gesundes Flüchten. Aber um bei Star Wars zu bleiben, da gibt es auch noch The Mandalorian, also eine von den vielen neuen Serien aus dem Universum. Und da ist es eben ganz bewusst eingesetzt. Also man merkt auch da, dass da die Frauenrollen, also erstmal der Mandalorian selber ist zwar ein Mann, aber die Grundgeschichte, die ja auch wieder sehr gut zu Disney passt, zum Kernthema von allen Disney-Produktionen, ist ein Mann muss mit einem kindlichen Wesen, nämlich diesem kleinen Baby-Yoda, ne, also mit dem muss er ein Verhältnis finden, also muss seine eigene Väterlichkeit, seine Elternschaft quasi entdecken, seine Gefühle entdecken und er muss dieses Kind retten. Und dabei helfen ihm ausschließlich Frauen, die alle Kämpferinnen sind und die keine Love Interests sind, also das ist auch wirklich ganz neu. Und die Chefin von diesem Ort, in dem der Mandalorianer, also das ist ja sowas Kurosawa-mäßiges, so ein Orden mit Leuten, die ihre Helme immer nicht absetzen und die Führer, Anführerin dieses Ordens, das ist die Waffenschmiedin und das ist natürlich auch eine Frau, eine ganz weise, können damit mal reinhören, wie sie klingt.
Welcome, Bo-Katan of Clan Kreese. This is the way.
This is the way.
This is the way, das ist, was man ständig hört in The Mandalorian.
Genau, this is the way, ist so das Amen, ne? Dieser Mandalorianer. Und da, das ist ganz bewusst eingesetzt, um eben zu sagen, wieso sollen nicht irgendwo in der Zukunft oder irgendwo im Science-Fiction-Bereich, wieso sollen da nicht mehr weibliche Führungskräfte sein? Ja, es gibt ja keinen Grund, dass es nicht so ist. Also wird das Geschlecht da schon eingesetzt bewusst. Ne?
Ja, das finde ich nämlich auch spannend, dieses Verhältnis zwischen, also wenn wir jetzt über so einen vielfältigen Cast sprechen, dann kann man ja sagen, okay, das ist ja gut, irgendwie einen vielfältigen Cast zu haben. Aber was bedeutet das für die Serie selber? Weil die wird ja dadurch nicht unbedingt unbedingt besser, dass da jetzt besonders viele Frauen oder schwarze Menschen mitspielen.
Leider nicht.
Aber wie würdest du das sagen, Jenny? Also hat es trotzdem einen Einfluss? Also du bist die Einzige, die jetzt Acolyte gesehen hat von uns. Wirst du sagen, das hat einen Einfluss darauf? Also diese Vielfalt, macht es die Serie auch irgendwie besser?
Also ich beurteile das ja schon auf verschiedenen Ebenen. Also dramaturgisch, beziehungsweise von den Drehbüchern her, finde ich sie teilweise überhaupt nicht gelungen. Also es gab jetzt, das ist relativ schwaches Storytelling, sowohl bei Acolyte als auch bei Mandalorian. Es gibt immer wieder ganz tolle Ideen, aber im Großen und Ganzen ist die nicht besonders gut geschrieben. Das ist leider bei ganz vielen, also ich meine, was ist schon richtig gut geschrieben? Das ist ja auch wirklich selten, dass was richtig, richtig toll ist. Aber die Figuren machen mir eben mehr Spaß zu gucken. Also wenn ich nur auf der Figurenebene gucke und gucke, wie sehen die aus, wo bewegen die sich, was machen die so, dann denke ich, okay, das ist jetzt zwar nicht, muss jetzt nicht bingen, weil richtig spannend ist es nicht erzählt. Die Konflikte sind bekannt, aber das sind sie sowieso. Es gibt nur 99 Plots, ja. Aber trotzdem gucke ich mir natürlich interessante Figuren lieber an, in einer vielleicht etwas langweiligen oder zuweilen langweiligen Geschichte, als langweilige Figuren in einer langweiligen Geschichte. Insofern macht das auf jeden Fall was aus.
Ich finde auch, in so einer Welt, die so voller Tentakel ist, also so stelle ich mir gut die Menschen vor, dann wieso kann man sich dann nicht, also dass man nicht dann eine schwarze weibliche Führungskraft auch noch ausdenken kann, verstehe ich halt nicht. Ne?
Ja. Ich finde es aber auch spannend, also wenn man das weiterdenkt, was George Lucas auch gesagt hat, so ja, Star Wars, natürlich ging es ja eh immer um die große Vielfalt, weil es geht halt auch um Aliens und Roboter, dann könnte man doch eigentlich vielleicht auch denken, dann wieso nicht KI-Figuren? Also Figuren, die nicht von Menschen dargestellt sind, sondern von KIs zum Beispiel, wäre das dann was, wo man sagen kann, das ist dann vielleicht eigentlich die große Vielfalt und das, was George Lucas da gemeint hat, konsequent weitergedacht?
Es gibt ja schon ganz viel. Es gibt ja jede Menge Roboter, die tatsächlich nur CGI-mäßig gesteuert werden oder nach eingefügt werden, wo kein Mensch mehr drin sitzt oder
so. Ja, ja. Naja. Und es ist spannend. Also spannend, KI-Figuren zuzuschauen, die dann vielleicht keine menschlichen Attribute mehr haben.
Naja, irgendwie automatisch. Sie sind ja deswegen spannend, weil wir halt Sachen in sie reinprojizieren können, ne?
Ja, und die Roboter bei Star Wars, also jetzt egal, ob die alten C-3PO oder der neue jetzt bei Acolyte, der sieht ungefähr aus wie ein Handy. Also sie hat immer so eine Art kleinen Handy-Roboter, der so rumpiept. Natürlich ist der total niedlich. Der sieht so aus wie eine Mischung aus Zigaretten oder so ein Love-Child zwischen einer Zigarettenschachtel und einem Handy mit so einem. Aber das ist natürlich total niedlich. Und klar, wir projizieren da irgendwie das Gleiche rein. Und das funktioniert ja schon ewig lange. Also die KI-Figuren gibt es im Prinzip schon ewig lange.
Wie ist denn das mit dem in den ersten Star Wars-Filmen, jetzt oute ich mich total. Aber das gibt es doch diesen Roboter, der aussieht wie ein Mülleimer. Wie
R2-D2 meinst du?
Genau, R2-D2.
Was würdet ihr denn da sagen? Was?
Ist ein Kind.
Ist ein Kind.
Ja. Ah, okay. Er ist also ein nettes, schlaues Kind, was einem hilft irgendwie. Der ist ja so ein bisschen töffelig oder so. Ne? Also,
ein Junge, hätte ich jetzt gesagt.
Und der andere ist eben so ein mütterlicher Charakter, so, ne? Der so ein bisschen immer hinterherläuft und sagt, ah.
Aber schon männlich, dieser goldene.
Ja, der ist so ein bisschen, da würde ich sogar sagen, der hat also auch, es gibt auch eine weibliche Variante von dem irgendwie, aber ich finde, der hat was einfach sehr mütterliches hat er, ja. Also was Karitatives.
Ja, aber es ist ja auch irgendwie spannend, wie das Umfeld auf diese Charaktere reagiert und daran kann man vielleicht auch festmachen, was diese Charaktere vielleicht für menschliche Eigenschaften haben.
Genau.
Ja, klar, genau. Die ganzen Figuren und die ganze Geschichte, die dann nicht unbedingt zwangsläufig besser ist, aber wie wir gehört haben, kann auch die Vielfalt an sich im Cast natürlich auch die Geschichte besser machen. Haben Sie auch Post gekriegt von Meta in diesen Tagen, also von Facebook, von diesem Facebook-Instagram-Konzern? Meta schreibt gerade seine Nutzerinnen und Nutzer an und fragt nach einem Einverständnis, denn, so schreiben sie, wir aktualisieren unsere Datenschutzrichtlinie, da wir KI bei Meta ausweiten. Klar, Meta will, so wie alle großen Tech-Firmen, natürlich KI verbessern und braucht deshalb Futter. Und daher fragen sie jetzt alle Nutzerinnen und Nutzer, ob sie ihre Inhalte als Trainingsmaterial verwenden können für ihre KI. Und das ist zum Beispiel für Künstlerinnen und Künstler, die ihre eigene Kunst bei Instagram zeigen, ein ziemliches Thema und auch ein ziemliches Problem. Und darüber sprechen wir jetzt hier im Popkultur-Wochentalk mit Ingrid Wenzel und Jenny Zülker. Ingrid, du bist nicht nur Journalistin, sondern du bist auch Illustratorin. Wie hast du denn reagiert, als du diese Post von Meta gekriegt hast?
Ja, zweigeteilt. Also ich habe mich als Künstlerin aufgeregt, aber als Geschäftsfrau denke ich mir, ja klar, es macht natürlich Sinn aus der Perspektive von Meta. Also Facebook und Instagram, die sitzen da auf einem Haufen von Milliarden Fotos und jetzt in der Sekunde, in der ich spreche, werden Zehntausende weitere wahrscheinlich gerade hochgeladen. Mhm. Es macht Sinn für die und ihr Geschäftsmodell zu sagen, diese Fotos füttern wir einer KI, die daran trainiert wird und das ist für die ein Riesengeschäftsmodell, natürlich. Ja. Aber du hast ja gerade gesagt, es werden gerade alle Leute angeschrieben, man wird darüber informiert,
ja.
Aber nicht alle, nur in der Europäischen Union,
wegen der
Gesetzgebung, genau.
Und vielleicht, wenn ich dich jetzt nochmal als Künstlerin fragen darf, jetzt hast du so vor allem aus der Geschäftsperspektive gesprochen, aber als Künstlerin findest du das wahrscheinlich nicht so toll. Wovor hättest du Angst?
Naja, also ich sehe einfach, ich benutze die Apps und trotzdem hasse ich die Apps, ne? Also sie machen uns süchtig. Erst rauben sie uns unsere Zeit, dann rauben sie uns unseren Verstand und jetzt rauben sie uns auch noch unsere Fotos von unserem Mittagessen, ne? Also und bei Künstlern wie bei mir als Comiczeichnerin.
Ja, du hast Illustrationen auf Instagram, ne? Es gibt Bilder von dir.
Genau, ich poste da so nette Cartoons und Comics. Und ich weiß auch, dass jetzt in den nächsten 1-2 Jahren wahrscheinlich keine KI einen lustigeren Cartoon zeichnen könnte als ich, sage ich jetzt ich sage es mal so.
Ja, müssen wir als Menschen sagen.
Aber trotzdem wird die ja darauf trainiert. Und das ist natürlich problematisch, vor allem bei sehr bekannten Künstlern. Da kann nämlich jeder kommen und sagen, ach, zeichne mir mal ein Cartoon oder eine Illustration im Stile von zum Beispiel Christoph Niemann, ne, berühmter Illustrator. Mhm. Und dann braucht man ihn quasi nicht mehr. Mhm. Ne? Braucht man ihm auch kein Geld mehr geben.
Ja.
Und das ist natürlich ein Problem und dagegen sollte man sich wehren.
Da können wir gleich drüber sprechen, genau, was das bedeutet, so diese Stil und Eigentum, Stil, wirklich Eigentum des Künstlers. Aber erstmal, weil du es gerade gesagt hast, nochmal, auch um es zu verstehen, man kann widersprechen hier in der EU, aber es ist auch ganz schön kompliziert zu widersprechen. Ne?
Also, es ist so ein toller Prozess. Es wäre natürlich so einfach, wenn Facebook oder Instagram einem einfach sagt, hier, willst du das oder willst du das nicht? Drücke hier auf den Knopf. Das machen die natürlich nicht. Das ist so wie das Design von Websites, wo man aus Versehen alle Cookies akzeptiert. Das ist extra feindseliges User Experience Design, nennt man das. Damit man das extra so designt, damit man eben zustimmt und sagt, ja klar, benutzt doch meine Tausenden von Bilder. Man muss sich durch das eigene Profil klicken, da in die Unterspalte Info irgendwann finden und jeder kennt ja dieses Profil, das ist ja ein Abgrund an bürokratischen Dingen und da klickt man dann sich weiter Richtung Datenschutzrichtlinie, da klickt man sich weiter und kommt irgendwann auf ein Widerrufsformular. Und das muss man finden, dann öffnet sich ein Link und dann muss man seine E-Mail-Adresse eingeben, mit dem das Konto verknüpft ist und eine Begründung abgeben, warum Meta Fotos nicht benutzen.
Ja,
das ist sehr userunfreundlich.
Toll,
im Endeffekt kannst du auch gar nichts machen, weil das können die ja trotzdem machen. Ne? Also ich meine, auch wenn du sagst, nein, was kann man denn dagegen machen? Ich meine, Urheberrechtsprobleme, und die gab es ja auch schon, bevor die KI das gemacht hat. Ne? Also abgesehen davon ist es ja immer das Problem, dass Leute einfach plagiieren können und das Ganze dann billig verkaufen können. Das ist leider ein altes Problem. Ne? Oder was kann man dagegen machen? Also ich meine, wenn du da sagst nein und die machen das trotzdem.
Genau, also ich habe jetzt widersprochen und ich habe geschrieben, ich bin Künstlerin, ich habe das Urheberrecht an meinen Bildern und gebe euch nicht das Nutzungsrecht dafür, Punkt. So.
Und dann wenn sie es trotzdem machen?
Genau, ich kann meinen Account natürlich löschen und dann findet mich gar keiner mehr im Internet, weil Google ja auch so schlecht geworden ist.
Ja.
Aber sie haben schon gesagt, dass sie das akzeptieren. Das heißt aber nichts. Ne?
Also
langfristig, man kann den Prozess nur ein bisschen verlangsamen, glaube ich.
Auch nicht wirklich, weil wie gesagt, wenn die jetzt böswillig sind, dann können die natürlich trotzdem deine Bilder nehmen und damit ihre KI füttern. Und vorher hat einfach jemand auch schon vorher, wenn du da im Internet zu finden bist, dann kann er natürlich einfach abmalen und sagen, gefällt mir, so male ich auch, ich bin billiger.
Ja,
also,
vielleicht auch für die zuhören und sich jetzt fragen, oh Gott, wurden meine Fotos oder meine Bilder, die es von mir im Netz gibt, auch. Mhm. Es gibt so eine Website, die heißt haveibeentrained.com.
Okay.
Und da kann man mal seinen Namen oder auch den Namen von berühmten Künstlern eingeben.
Das ist
und dann
ja cool.
Werden die ganzen, also am Ende ist diese ganze, wie diese KIs gefüttert wird, total intransparent.
Ja,
und das ist auch das, was Künstler fordern. Wir müssen wissen, was kommt da rein von uns, damit andere Leute damit im schlimmsten Falle Profit machen können und halt nicht nur Fanart.
Aber ich frage mich echt, wie man das verhindern möchte, selbst wenn die einem garantieren, sie machen das nicht. Wie will man das denn nachprüfen? Und wenn dann was rauskommt, was so ist wie dein Comic, sagen, nee, das ist Zufall, das habe ich jetzt so ähnlich. Ich meine, das ist es ja, ne? Das passiert ja schon die ganze Zeit.
Das ist total schwierig.
Jeder Designer erzählt hier irgendwie, wie schlimm das ist, dass man die gleichen Schuhe, die bei ihm 1.000 kosten, woanders irgendwie für 50 Euro bekommt, sehen fast genau so aus. Ja, ich habe zufällig die gleiche Idee gehabt. Ja.
Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und das auch nochmal so aus so der, also diese große Urheberrechtsfrage, weil das finde ich schon spannend, ne? Also ist dieser Stil, der wird dann, also KI kopiert jetzt nicht 1:1 unbedingt die Kunst, die dann dazu findet, sondern die kopiert dann die Stile und dann kann die halt im Stil von irgendjemandem irgendwie was malen. Und dann kann man sich ja auch fragen, ist das wirklich so schlimm oder ist es nicht auch, ich meine, so funktioniert ja Kunst und Kultur seit Jahrtausenden, dass wir natürlich Menschen sich inspirieren lassen von anderen Menschen und einen Stil übernehmen und den weiterentwickeln und sowas. Also wie viel muss man da regulieren und wie viel kann man das auch kreativ nutzen und sagen, ja, ist halt Teil des Prozesses.
Man kann ja was bezahlen. In der Musik wird das ja so gemacht, dass dann die Samples eben dann auch endlich bezahlt werden, die da benutzt werden. Und ich meine, es werden große Prozesse geführt, jeden Tag, genau, ja, über solche Themen in jedem Kultur- und Kunstbereich irgendwie. Und ich finde das auch richtig, weil Urheberrechte sind super wichtig. Und wenn jemand sich inspirieren lässt, aber eigentlich nur kopiert, dann so hat er gefälligst dem Urheber, der Urheberin Geld zu zahlen dafür, ist doch klar. Das ist einfach, also das ist wär's wert, ja. Ich lebe ja auch davon, das ist was wert.
Ja. Das heißt, es braucht nicht diese Regulierung, weil, also wie du gesagt hast, Jenny, wir können es ja alle nicht überprüfen und wir werden es nicht rausfinden, ob die das irgendwie für Trainingszwecke verwenden, diese Bilder oder nicht. Das heißt, eigentlich kommen wir um Regulierung nicht drum rum. Es braucht Regulierung.
Ja, genau. Und ich finde, es ist ja auch am Wochenende Europawahl und alle, wenn alle immer sagen so, oh, wofür ist die EU gut, sagen die meisten immer, ja, Euro, frei reisen. Und ich sage, das völlig überbürokratisierende, chaotische, keiner steckt da drin, worum es geht. Aber die KI-Gesetzregelung, das ist der Grund, warum wir jetzt die E-Mails von Meta bekommen und gefragt werden. Ja. Also nicht gefragt, aber informiert werden, dass man widersprechen dürfte.
Ja, weil es in anderen Teilen der Welt eben gar nicht so weit kommt. Mhm. Weil hier über Regularien nachgedacht wird oder eben Regularien greifen, die sonst woanders nicht greifen.
Das Schlimme ist ja auch daran, also stelle ich mir auch als Künstlerin oder als Comiczeichnerin auch so schlimm vor, dass man dann merkt, dass es den Leuten auch tatsächlich egal ist. Ne? Also ist das nur im Stil von oder ist das irgendwie echt? Ach, sieht eigentlich genauso gut aus. Ja? Also ich meine, das ist ja ganz oft so, dass eine Rezeption von Kultur oder von Kunst ist ja nun mal sehr subjektiv und das kann man keinem vorschreiben. Es gibt keine Kriterien, was ist gut, was ist schlecht, sondern es hat was immer mit dem Rezipienten, der Rezipientin zu tun. Und das ist so gemein. Ja, dann hast du wirklich, also das ist bestimmt, deine Comics sind bestimmt alle besser als die von der KI gemachten, aber wenn das den NutzerInnen nicht auffällt, ja, das geht mir als Autorin genauso. Ja, man könnte theoretisch ja auch, das wird ja auch immer mehr benutzt, um verschiedene journalistische Arbeiten abzuschalten, also irgendwelche blöden Quatschtexte. So, ja.
Oder Musik bei Spotify, wie vielen Menschen das egal ist, ob das jetzt ein KI-generierter Song ist oder nicht. Aber was mich noch interessieren würde, Ingrid, also was das auch mit der Kunst macht auf Instagram, also reagiert die Kunst darauf, wenn sie weiß oder die Künstlerinnen und Künstler wissen, naja, wir sind hier von KI bedroht. Also kann man Kunst so gestalten, dass KI sich vielleicht nicht für sie interessiert oder sie nicht kopieren kann?
Also es gibt keine künstlerischen Mittel.
Ja.
Das wäre cool. Also es gibt schon viele Künstler, die sich mit KI und Copyright und damit beschäftigen in ihrer Arbeit. Aber es gibt Möglichkeiten, seine Bilder zu vergiften, nennt man das. Oder zu impfen oder zu infizieren. Okay. Das heißt, wenn eine KI muss ja trainiert werden mit ganz vielen Datensätzen von Bildern. Und eine KI guckt ja nicht wie wir irgendwie kunstwissenschaftlich auf ein Bild. Oh, in der oberen rechten Ecke ist es schwarz. Wie interessant. Was bedeutet das? Sondern die KI bekommt einfach nur einen Datensatz. Schwarz, Pixel, oben rechts und dann irgendwelche Wörter, die das beschreiben. Mhm. Und man kann so eine Schicht, einen Filter rüberlegen, zum Beispiel von Glaze oder von Nightshade. Ich kann das jetzt technisch auch nicht so gut erklären.
Okay, aber
aber es ist, Nightshade beschreibt das immer so, dass auf der Datensatzebene die Informationen über das Bild so verändert werden. Nightshade sagt immer, dass zum Beispiel eine Kuh dann für die KI das Bild einer Kuh keine Kuh mehr ist, sondern die KI denkt, das ist eine Handtasche.
Aha, okay. Warum? Also das ist quasi für uns nicht sichtbar, es ist nur quasi im Datensatz mit drin.
Und auf der Weide sind dann ganz viele Handtaschen, das ist ja auch ganz schön.
Wow.
Ja.
Also es könnten interessante Ergebnisse bei rauskommen dann, wenn die KI glaubt, dass es eigentlich eine Handtasche ist und eigentlich eine Kuh und dann wird sie so gefüttert und dann muss sie irgendwann eine Kuh machen, dann kommt eine Handtasche raus. Oder?
Genau, und es geht halt nicht nur darum, dass man seine eigenen Bilder schützt, sondern es hat doch ein bisschen was damit zu tun, die KI komplett zu verwirren. Also Nightshade bringt dann das Beispiel, dass wenn du ganz oft so infizierte Bilder der KI fütterst, um sie zu trainieren, dann denkt sie halt irgendwann, Kühe sind Handtaschen und Kühe haben auch keine Ohren, sondern Henkel und
Louis Vuitton-Zeichen.
Genau, Und werden mit Schlüsselanhängern gefüttert.
Das ist echt lustig, mache ich sofort mit. Ich verwirre ja auch immer Google, weil mich nervt das auch, dass das so schrecklich geworden ist, nur noch gesponserte Links kommen. Und ich verwirre immer Google und mache immer extra ganz viele unterschiedliche Fragen, damit dann keiner irgendwie denkt, ich suche irgendwas. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, das ist ja auch ein Problem, das geht ja auch um Ersetzbarkeit, das denken wir immer alle, ne? Dass wir dann irgendwie ersetzt werden. Und das startet nicht erst bei der Kunst. Ich finde schon, dass KI, also man muss damit leben, dass Sachen, die leichter mit einer KI zu machen sind, auch gemacht werden. Ne? Also das muss ja gar nicht in der Kunst sein. Kann ja auch wirklich irgendeine andere Art von Bequemlichkeit sein. Wenn die KI einem dabei bei irgendwas hilft, dann hat jemand anders seinen Job verloren. Ja? Also, oder das ist bei allen Sachen so.
Das war immer
so.
Das hat
angefangen mit den Nähmaschinen, ne? Im 1900. Klar. So ist das irgendwie. Und ganz viele von diesen Entwicklungen möchte ich, also finde ich großartig und wirklich praktisch und wirklich gut und so und billiger. Und dadurch haben Leute wieder mehr Zeit und mehr Geld und mehr Kreativität übrig, um was anderes zu machen. Ja. Aber trotzdem steckt immer, deswegen Janusköpfig, steckt echt immer beides drin. Ja.
Ja, ist eine große Debatte, die wir bestimmt noch sehr lange führen werden, weil ja, wir eigentlich stehen wir erst am Anfang, ne? Wie umgehen mit dieser KI und mit der Kunst. Was macht einen attraktiven Mann aus? Natürlich muss er aussehen wie ein Nagetier. Was sonst? Scheint tatsächlich gerade so einen Trend zu geben. Vor allem junge Leute aus der Gen Z, so liest man an vielen Stellen in den sozialen Medien, schwärmen vom Rodent Man, also Nagetiermann oder auch Rattenmann. Und was den jetzt genau auszeichnet, in der Today Show in den USA, da wurde er dieser Tage zum Beispiel so beschrieben.
They're svelte.
Yes.
Angular features and bodies.
Not necessarily conventionally handsome. Which makes them even hotter.
Mm-hmm.
They convey the opposite of toxic masculinity.
Also er ist schlank, er hat so eckige Gesichtszüge, er ist attraktiv, aber auf unkonventionelle Weise. Und er steht für das Gegenteil von toxischer Männlichkeit. So wird er hier beschrieben und so wird er auch ganz oft beschrieben in sozialen Medien. So konkrete Typen sind da so Schauspieler wie Josh O'Connor, kennt man vielleicht auch Challengers, oder Kieran Culkin, aber auch Johnny Depp, sozusagen als Gegenpart zu Brad Pitt, der eben kein Rattenmann ist, also Brad Pitt nicht, aber Johnny Depp wollte schon, weil er halt eben schlanker ist und blasser und so ein bisschen weniger klassisch attraktiv. Würdet ihr das denn auch so sehen? Ist das der Typ Mann der Stunde, dieser Rodent Man?
Also ich habe selten eine dämlichere Behauptung als die gehört irgendwie, abgesehen davon, dass die Männer, die da genannt werden, zu denen auch Jeremy Allen White gehört und ich, hört sich jetzt immer so ein bisschen spießig an, aber tatsächlich gucke ich auch zweimal am Tag dieses Calvin Klein Video mit ihm, was irgendwie 80 Millionen Mal geklickt wurde und irgendeine Frau hat drunter geschrieben, I'm watching this twice a day, it's good for my mental health und das ist auch gut für meine Mentalgesundheit, wenn ich mir angucke, wie dieser unfassbar gut aussehende Typ, der nun klitzeklein leider ist, also so wie aus wie so ein klitzekleiner griechischer Gott da durch New York läuft und sich auszieht und dann irgendwie auf so einen Skyscraper steigt und so.
Aha,
dazu
okay.
läuft Leslie Gores fantastischer Song You Don't Owe Me. Also das ist ganz großartig. Also das sind 30 gute investierte Sekunden. Auf jeden Fall natürlich ist das eine klassische Männerschönheit. In der Attraktivitätsforschung wird schon ganz lange natürlich darauf, also gesetzt man oder weiß man, dass Männer natürlich andere Gesichter haben als Frauen. Die männlicher gilt zum Beispiel eine größere Nase. Daher kommt das mit diesem Nagetier. Die haben einfach eine größere Nase als Frauen, weil das gilt als männlich attraktiv. Weil das verspricht irgendwie gute Nachkommen und so weiter. Groß sein, breitschultrig sein hilft auch irgendwie. Also bei Jeremy Allen White ist das Einzige, dass er klein ist. Ansonsten sind die alle wunderschön. Josh O'Connor, dass Segelohren attraktiv sind, ist ja auch schon ein uralter Hut. Natürlich, ist total attraktiv. Also das stimmt nicht, dass sie aussehen wie Ratten.
Genau, und du sagst, es stimmt nicht, dass das ein ganz neuer Trend ist, sondern
überhaupt
das ist eigentlich ein klassisches Schönheitsideal. Würdest du das auch so sehen?
Also ich finde es einfach interessant, wie wir darüber jetzt reden. Also einfach, es fing, glaube ich, vor 2 Wochen oder so an, dass so ein Online-Magazin das gepostet hatte, dass Gen Z jetzt auf Rattenmänner steht. So, und das war einfach nur ein Artikel und der hat irgendwie so auf Anklang gestoßen.
Also es gibt schon relativ viel dazu in den sozialen Medien.
Genau,
ne? Leute,
in den
die
letzten
jetzt,
2 Wochen ist es einfach explodiert und viele posten dazu, viele Meme-Accounts und so katapultiert sich so eine nischige These plötzlich das sind jetzt die Rattenmänner.
Aber ich habe es versucht irgendwie noch mal ein bisschen so genauer zu verstehen. Also ich glaube, das, was sie meinen, was ich vielleicht nachvollziehen kann, ist, also klar, ich stimme dir auch zu, Jenny, da ist viel Klassisches mit dabei, aber vielleicht diese, also im Vergleich zu vor 20, 30, 40 Jahren oder sowas, wo es vielleicht noch mehr so diese Star-Typen waren, vielleicht noch breitschultriger und waren halt irgendwie so braun gebrannt und so. Die sind auch noch da, aber das früher waren diese, sagen wir jetzt mal, schmalen, blassen Männer oder sowas, kantigen, die waren noch mehr immer so Randtypen und sind sie vielleicht noch öfter wirklich in ganz großen Hauptrollen.
Das wäre ein Zeichen dafür, dass die Diversität sich auch da verändert und größer, was ja schön ist. Aber ich meine, Männer haben immer schon eine viel größere Bandbreite an Aussehensmöglichkeiten als Schauspieler gehabt. Ne? Also wenn man sich anguckt, dass Humphrey Bogart ein Star war, ne? oder Lino Ventura oder diese Leute, die wirklich nicht irgendwie im heteronormativen klassischen Sinne irgendwie als attraktiv gelten. Also die von so einer Forschung dann zum Beispiel als die abgelehnt würden, weil sie eben nicht symmetrisch aussehen oder weil sie nicht irgendwie wie alle anderen aussehen. Das geht ja immer ein bisschen um Symmetrie und um irgendwie möglichst durchschnittlich so auf eine Art. Und also gibt Proportionen spielen eine große Rolle. Ne? Also das zumindest in dieser Forschung. Und insofern, das war halt bei Männern immer schon, gab es die Möglichkeit für Männer viel individueller auszusehen. Das ist einfach nur ein Zeichen des der ganz normalen Sexismus der Welt und der Misogynie. Also das ist nichts Besonderes und nichts Neues. Ist zwar ätzend, aber so ist es, ja.
Und sind auch alle weiß, glaube ich. Ne? Die Beispiele hier, Jeremy Allen White, ne, den du gerade genannt hattest, der in The Bear spielt, oder auch Timothée Chalamet. Das sieht also Hauptsache Wangenknochen, ein bisschen strubbeliges, süßes Haar, wo man durchstreicheln könnte, wenn man denn näher käme. Ja. Und irgendwie so eine sensible Persönlichkeit, die nur gehalten wird von einer schweren Lederjacke, die vielleicht auch ein bisschen stinkt.
Das ist aber auch bei Jeremy Allen White in The Bear zum Beispiel, den ich auch sehr liebe, wie gesagt, irgendwie, der ist auch wirklich, das Großartige an dieser Serie ist ja zum Beispiel, dass da die ganze Zeit wird über Aggressionen gesprochen, übrigens auch mit diesem tollen Eben Moss Barrack, der seinen Cousin spielt, den finde ich ja noch viel attraktiver, der hat so tolle Schlupflieder.
Ist auch ein Rattenmann?
Ja, der glaube ich schon, der sieht auch sehr, also er hat totale Schlupflieder. Auf jeden Fall, das Interessante bei denen ist ja, dass die so super aggressiv sind eigentlich, aber nicht gegeneinander und nicht gegen Frauen. Die ganze Zeit geht es darum, dass Männer lernen müssen, ihre Aggressionen irgendwie, dass Aggressionen schlecht sind. Und das wird erzählt in mannigfaltiger Art und Weise und das ist großartig. Ich finde das wirklich gut. Es wird nie gegen Frauen irgendwie brutal gegangen. Die werden sich, also es ist wirklich, die gehen daran zugrunde, wenn sie aggressiv sind und sie müssen lernen, das in den Griff zu kriegen.
Ratten sind ja auch soziale Wesen.
Ja,
und das ist ja auch tatsächlich, das ist
sie
ja
sehen nicht aus wie Ratten.
Das ist aber auch ein Aspekt, ne, der da ja auch mit reinspielt, wie wir auch in diesem Ausschnitt gehört haben. Also diese Rattenmänner, das ist ja nicht nur ein äußeres Aussehen, sondern was damit ja auch verbunden wird, ist ja genau dieses
Verhalten,
das Verhalten und diese so eine Weichheitssensibilität oder eben das Gegenteil von toxischer Männlichkeit. Das kann man dann ja vielleicht auch gut finden. Also wie du es auch gesagt hast, Jenny, also dass solche Männerfiguren und Männertypen in so vielen Filmen und Serien so groß vorne sind, das ist ja dann vielleicht auch ein positiver
Trend. Genau, das finde ich gut. Ich würde es einfach nur nicht, also ich würde nicht sagen, Gen Z steht da jetzt drauf. Also die standen, keine Ahnung, ich bin ja nicht Gen Z, aber die standen da, also wenn, dann standen immer schon alle drauf so. Und es kann sein, dass es, also dass die in ihrer Figurenbeschreibung, dass das jetzt auf jeden Fall besser wird. Ja? Also das hoffe ich auch.
Also ich bin aber auch wirklich gestolpert drüber in manchen Artikeln, wie das dann so steht. Also diese Frauen stehen auf den loyalen Mann mit kantigen Gesichtszügen und scharf leuchtenden Augen. Und ich denke so, also wirklich jetzt? Schreiben die das so? Also dieser Umgang mit Schönheitsidealen, also man kann das ja, ich fand es so spannend, wie kann man so ein Schönheitsideal oder sowas, so eine allgemeine Attraktivität beschreiben und fassen, ohne dass man jetzt so wahnsinnig pauschalisierend und so normativ wird, das ist ja furchtbar.
Geht nicht, ohne normativ zu werden, das ist ja das Problem irgendwie. Also das hat was sehr Normatives, also es ist in uns allen eingeschrieben. Nicht mal die Medien sind schuld daran, sondern das ist in uns allen drin. Leute, die jung sind, prall, bestimmte Proportionen haben, symmetrisch sind, wirken attraktiver, weil unser Körper oder irgendwas in unserem Steinzeithirn denkt, damit kann man am besten Kinder kriegen. Die Frau kann das gut, kann die Kinder gut kriegen, der Mann beschützt, so, keine Ahnung. Also das ist tief in einem drin. Das
aber ich finde trotzdem, so, also ja, okay, aber das dann so, also ich habe mich trotzdem gefragt, wie kann man das fassen? Weil das so zu schreiben, ist doch irgendwie dann auch, also schon, das bestätigt es halt, das ist halt so eine krasse Affirmation dessen. Ja. Ich habe mich gefragt,
Lukismus ist das,
ja. Ich habe mich gefragt, wie man das anders, was bräuchte es denn da mehr? Braucht es irgendwie mehr? Also es braucht ja eigentlich einfach, dass Menschen das klar wird, wir haben einfach dann doch trotzdem, auch wenn es irgendwas Allgemeines darin gibt, sehr unterschiedliche Vorlieben. So braucht es mehr unterschiedliche, dass wir alle drüber, müssen wir noch mehr drüber sprechen, was wir schön und attraktiv finden, damit klar wird, das ist natürlich auch was total Unterschiedliches und so ein weites Feld. Müssen wir da mehr drüber sprechen?
Mich interessiert gar nicht so die Looks, sondern eher dieses Männerbild des sensiblen Mannes, der auch Gefühle zulassen kann, aber nicht diskriminiert. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu groß Gedankenexperiment ist, aber im deutschsprachigen Raum sprechen ja viele in der Social-Media-Sprache von Maus und Mausig und Liebmausigkeit, ob diese Nagetier-Faszination über die Red Hot Red Man, ob das was mit der Mausigkeit in der deutschsprachigen Gen Z
die Mäuse und die Ratten, du meinst, das ist sinnbildlich für Männer und Frauen dann oder was? Oder sind die Mäuschen, also sind das die
für Mausigkeit? Für was stehen die Mäuse?
Für, dass man lieb und warm ist, als Gegensatz zu Hass und Hetze. Mhm. Und so, dass man einfach sagen kann, hey, das Wetter ist schön, wir gehen jetzt hier alle
unter. Ach, du meinst Emos?
Ja, Liebe eben, lieb.
Die sind ja alle lieb, die Emos, oder?
Also viel auf Social Media wird viel mit Maus betitelt und ob es da einen Zusammenhang gibt, muss mal jemand recherchieren.
Die Nagetiere. Ja, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Oder vielleicht brauchen wir noch das noch weiter. Vielleicht müssen wir die Aliens und die Roboter wieder mit reinholen.
Ich glaube auf jeden Fall, viel über Schönheit sprechen ist auf jeden Fall gut, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja sowieso schon so, dass wir alle nicht nur auf eine Art von Aussehen stehen, sonst hätten, ne? Das wäre ja auch fatal für sehr viele Menschen. Also insofern, ich glaube, eigentlich ist uns klar, dass da mehr dazugehört, ja, als irgendein bestimmtes Gesicht.
Ich finde auch Biber attraktiv und Dachse.
Ich mag sogar Kühe, auch wenn sie aussehen wie Handtaschen.
Ja, wunderbar. Ich meine, schöner kann man, glaube ich, ein Schönheitsideal dann nicht fassen. In unserem Popkultur-Wochentalk heute Ingrid Wenzel, Illustratorin, Comedian, Radiojournalistin und Jenny Zilker, Filmkuratorin und Kulturjournalistin. Vielen herzlichen Dank für eure Gedanken und Einwürfe hier.
Sehr gern.
Gerne.
Der Popkultur-Wochentalk, der erscheint immer freitags hier in unserem Kompressor-Podcast und auch sonst erscheinen wir jeden Werktag mit neuen Themen aus der Welt der Popkultur. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren.